Ja, ein herzliches Grüß Gott auch von mir. Ich war jetzt auch schon wieder ein paar Tage nicht hier, hatte lange eine Serie von König David und habe dankenswerterweise vom Oskar jetzt auch was kriegt zum Weiterstudieren über den. Also von dem her danke. Werde ich mir sicherlich zu Gemüte führen und da weiterlesen. Ich bin ja auch noch nicht durch. Wir waren erst beim 2. Samuel, aber noch nicht am Ende. Allerdings gibt es immer wieder ganz aktuelle Themen, die einen dann doch so, ich will es fast nennen, zu schaffen machen, dass man das aufarbeitet. Und eines dieser Themen oder diesen Dingen, die mich bewegen, habe ich euch heute mitgebracht. Das ist also ganz aktuell. Ich habe das überschrieben mit billige Gnade und ihr werdet nachher auch merken, warum ich das so überschreibe. Billige Gnade ist was, was mir so als Christen erstmal sagen, was will er denn jetzt damit? Was soll denn das sein? Ja, das passt eigentlich nicht in unser christliches Verständnis rein. Und wenn ich so in eure Runde gucke und ich ja der Jüngste bin mit 50, ja, dann ist klar, ihr habt auch schon ein paar Bibelseiten gelesen und einige Bibelstunden gehört, sodass das eigentlich nicht ins Konzept passt von der Bibel. Aber ich habe einen Untertitel drin und da heißt es von der Vergebung, der Gnade und den Umgang Jesu mit dem Sünder. Und dann wird das Bild vielleicht schon ein bisschen besser. Und dann hatte ich ja Christine, die hat mir angerufen, weil sie natürlich gerne wissen will, ob alles passt, dass ich auch komme. Kurzzeit nochmal abgleiche, welchen Bibeltext nehmen wir. Das ist immer, macht nicht nur Christine so, das ist auch in Döffingen so. Also das ist ganz normal. Heide Rose ruft auch immer an, meistens sogar schon 2 Wochen vorher. Manchmal, die ist immer recht früh dran. Da muss ich immer gucken, habe ich da schon Text beieinander. Und ich habe den Römerbrief genannt, Kapitel 3, Vers 28, der so ein bisschen über das Thema steht. Da heißt es, so kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Ich würde euch empfehlen, den ganzen Abschnitt zu lesen, ja? Aber hier geht es tatsächlich um zwei Dinge, den Glauben und die Rechtfertigung und natürlich auch ein Stück weit die Werke, die wir allzu gerne tun möchten. Und ich habe im Gefängnis, also ihr wisst es vielleicht noch nicht so, also mein Name ist Thomas Frohmader, komme aus Dagersheim, aus der Süddeutschen Gemeinschaft, bin Bezirksleiter hier im Bezirk. Wir sind ja da als Bezirk immer organisiert, die verschiedenen Gemeinschaften hier drumherum. Und ich gehe unter anderem ins Gefängnis nach Stammheim, montags, wenn mir immer möglich ist, zu den Jugendlichen vom Seehaus Leonberg aus. Dürfen wir dorthin 2 Stunden Zeit miteinander verbringen und ihnen vor allem Gottes Wort nahelegen. Und ich bin immer derjenige, der zuständig ist für Wortverkündigung. Spiel gibt es auch noch einen und einer darf Bericht schreiben. Und das Wichtigste ist, jemand Viertes darf immer für uns beten an dem Montag. Das ist wirklich wichtig. Immer montags dran denken, 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr sind wir in Stammheim. 10 Jugendliche sind da, die aus alle Herren Länder zu uns kommen. Und denen Gottes Wort nahezubringen, ist eine besondere Aufgabe, weil das kriegen die nicht. Die kommen da aus einer ganz anderen Welt und das habe ich vor 14 Tagen auch wieder ganz neu zu spüren bekommen. Ist also was ganz Frisches als Thema hier, was ich jetzt hier habe. Ich habe einen jungen Mann, der heißt Josef. Den weiteren Teil kann ich nicht aussprechen. Das ist also nicht Yusuf, sondern Josef. Ja. Der sehr mit dem christlichen Glauben hadert und mich dadurch auch zu dieser Predigt gebracht hat. Das Schöne ist, ich habe 10 Jungs, also so, wir sind ja jetzt auch zu 10, wir sind zu zweit als Ehrenamtliche da und ich kann tatsächlich meine Bibel aufschlagen. Ich habe immer diese kleine grüne Bibel da, in der leider schon ein paar Seiten rausgehen, aber wenn ich vorne reingucke, dann steht da noch 70, 30 Böblingen 4 drin. Das ist schon ein paar Tage alt, die habe ich in der Jungschar gekriegt. Also schon etwas belesen, man sieht es ihrer auch an. Und aus der berichte ich immer. Und das fällt den Jungs auch auf, dass das Buch sehr in Benutzung ist. Und dass da mehr dahinter steckt, wie bloß ein Buch, das ich ab und zu mal irgendwo raussuche. Ja? Und ich habe den Jungs versucht, diese Gnade Gottes, die uns durch Jesus Christus zuteil geworden ist, nahezubringen. Und dazu lese ich tatsächlich anfänglich, wo ich angefangen habe, so mit dem Ganze 2008, dann habe ich das immer so wie eine Jungschar gehalten, weil ich dachte, das sind ja 15-jährige Jungs, da muss man dementsprechend jugendlich zu ihnen sprechen. Ich habe mehr so eine Jungschar-Andacht gehalten, habe gemerkt, ne, die Jungs mögen zwar auf dem Papier 15 sein, aber die sind in ihrer Entwicklung meistens schon 20, 25 tatsächlich. Manchmal nicht, für den Taten, die sie machen, sind sie 10 oder 12. Aber geistig, was die schon mitgemacht haben in ihrem Leben, das glaubt man nicht in 15 Jahren, was die da mitmachen. Und daher bringe ich immer ganz klar Gottes Wort, denn Gottes Wort ist auch die klare Botschaft, die wir ja haben, dass Gottes Wort ausgesprochen nie ohne Wirkung sein wird. Das sagt uns Gott hinzu, ja, als Zusage. Deswegen ist klar, ich lese daraus. Und ich hatte die Geschichte mir rausgesucht. Ich bin ja morgens immer am Schwimmen. Ich habe vorgehört, du warst auch Schwimmer. Ich muss auch aufpassen, die Hörgeräte nicht zu früh reintun, sonst sind die beleidigt. Ja. Das habe ich so am Rande mitbekommen. Und ich bete immer morgens, das ist so meine Zeit, die halbe Stunde im Wasser. Was ist dran heute Abend für die Jungs? Und dann kam mir die Geschichte von Jesus und der Ehebrecherin. Die steht ja in Johannes 8, Vers 2 bis 11, wird die gerne mitlesen möchte. Und die habe ich vorgelesen mit folgendem Schwerpunkt. Wir lesen das geschwind miteinander, dass wir da den Einstieg haben. Früh morgens aber kam Jesus wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, auf dass sie etwas hätten, ihn zu verklagen. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie ihn nun beharrlich so fragten, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst, und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Da richtete Jesus sich auf und sprach zu ihr: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Jetzt muss ich euch wahrscheinlich nicht die Begrifflichkeiten erklären, Schriftgelehrter, Pharisäer, und die Geschichte ist auch nicht ganz unbekannt, ja, also nichts Neues, muss ich natürlich den Jungs immer genauer erklären. Aber um was ging es mir da? Mir ging es darum, dass wie Jesus mit diesen Sündern umgeht. Mir ist klar, dass den Jungs im Gefängnis viel mehr bewusst ist, dass sie was falsch gemacht haben wie unser eins oft. Ich will mich da nicht herausnehmen. Ich bin genauso ein Sünder wie diese Frau oder wie auch andere. Und wir wissen das, wenn wir ehrlich in uns hineinschauen auch. Aber wir sehen wunderbar, wie Jesus mit der Sünde an sich umgeht. Nach dem Gesetz Mose war klar, die müsste gesteinigt werden. Und doch haben wir bestimmt schon verschiedene Varianten davon gehört, wie er eben draufschreibt, auf dem Boden die Sünden der einzelnen Jungs und Männer, die da dastanden und die Frau verdammen wollten. Und jeder, einer nach dem anderen, erkannte, dass auch er ein Sünder ist und dass wenn gegangen ist. Die Aussage war ja klar, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Keiner, allen ist bewusst geworden, dass sie Sünder sind. Und den Jungs ist es auch immer klar, dass sie eigentlich was Falsches gemacht hätten. Nicht jeder hat so wirklich die Einsicht, manch einer prahlt damit umeinander und sagt, das ist eigentlich eine geniale Tat und ich bin halt nur dumm erwischt worden, nächstes Mal mache ich es besser. Ich sehe also viele, 3, 4 Mal, bis sie so alt sind, dass sie in den Erwachsenenvollzug kommen, also drin, wieder raus. Das ist sehr traurig, aber wir versuchen ihnen natürlich auch mit dem Weg zum Seehaus zu zeigen, es gibt eine Alternative. Ja, gut 75% derjenigen, die das Seehausprogramm schaffen, bleiben sauber, umgekehrt im Gefängnis. Wenn sie aus dem Gefängnis rauskommen, gehen, glaube ich, momentan 78% wieder ins Gefängnis. Also schon eine Riesenzahl. Und die muss man erreichen. Aber was ist in dem Text so besonders? Hier im Text wird klar, dass Jesus die Sünde an sich nicht gut heißt, auch wenn er die Frau hierfür nicht verurteilt. Das lesen wir ja in Vers 11. Dann verdamme ich dich auch nicht. Ja. Aber er gibt ihr auch eine Aufgabe mit und fordert die Frau auf, hinfort, wie es bei Luther heißt, nicht mehr zu sündigen. Der Frau wird ihre Schuld vergeben und allen anderen drumherum wurde klargemacht, dass sie ebenfalls Sünder sind. Und ich will damit aufzeigen, dass Jesus Christus, der für unsere Schuld gestorben ist am Kreuz, egal für welche Sünde und wenn uns auch das Volk drumherum verurteilen und verdammen möchte, und so geht es ja den Jungs auch, einmal Gefängnis, immer Gefängnis, ist wie wenn es auf der Stirn tätowiert wird, oft sieht man es aber tatsächlich, weil sie irgendwelche Knastzinken haben, heißt so schön Tätowierungen, die sie sich selber zuführen, weil manche ja auch stolz sind, da zu sein. Jesus vergibt. Und das bedingungslos an dieser Stelle. Der sagt jetzt nicht groß, du musst vorher erst 10 Ave Maria beten und musst, ans Kreuz in Lordeaux laufen, barfuß oder sowas. Der steht da nicht. Er verdammt sie nicht. Er vergibt ihr einfach. Und daraufhin gab es ja wirklich lange Diskussionen. Normalerweise ist es so, dass wir 20 Minuten schaffen, vielleicht, manchmal auch nicht, wirklich sie an der Andacht dran zu halten. Erstaunlicherweise sind sie immer ruhiger, wie meine Jungs in der Jungschar, die ich lange Jahre gemacht habe. Da war es oft schwieriger, mal 5 Minuten einen Predigtext oder eine kleine Andacht zu halten. Diejenigen, die Jungschar oder Kinderarbeit schon hinter sich haben, die wissen das, dann können das nachvollziehen. Das ist oft schwierig, wie so ein Hummelhaufen. Die Jungs hören immer sehr gut zu. Und es gab eine sehr lange Diskussion darüber, dass das ja überhaupt nicht gerecht sei. Und was denn das für eine Geschichte ist, dass sie für ihre Schuld nicht bezahlen muss. Das kann doch nicht sein. Das Gesetz Mose sagt doch, die Frau ist zu verurteilen, die ist zu steinigen. Wie kann Jesus das dann machen? Wir haben lang darüber geredet, sind aber an dem Abend tatsächlich nicht fertig geworden mit dem Ganzen. Mal irgendwann, so nach einer Dreiviertelstunde oft, ist es so, dass 4, 5 reden und 6 dann ungeduldig werden und immer auf die Uhr gucken und sagen, ja, eigentlich will ich ja noch Tischtennis spielen und noch ein bisschen Tischkicker oder einfach mit jemand anders reden. Dann wird es unruhig. Die Situation muss man erkennen. Und ich fand es schade, war für mich nicht ganz einfach, das nicht zu Ende zu bringen an diesen Josef hin, dass Jesus Christus tatsächlich bedingungslos Vergebung schenkt an denjenigen, der sein Vertrauen auf ihn setzt. Das ging ihm nicht in den Kopf. Mir ging das auch noch sehr lange nach, die Tage. Und ich habe wirklich darum gebetet, dass der Josef, die sind alle 2 Wochen, wechseln die, wieder da sein mag in 2 Wochen. Da hatte ich auch wieder Dienst, war dann auch dort und habe gedacht, da muss ich jetzt halt anknüpfen an der ganzen Situation, dieses Problem, das dieser junge Mann hat, zu erkennen, dass man Gottes Gnade wirklich als Geschenk annehmen darf und muss, regelrecht muss. Es ist ja so, die meisten dort, und man nimmt es ja auch aus dem Namen heraus, haben einen muslimischen Hintergrund, auch wenn sie mit dem muslimischen Glauben nicht so viel am Hut haben, also durchaus auch mal Schweinefleisch essen und vor allem, wenn Allah nicht hinzieht, mal gerne einen Schnaps trinken oder was. Die meinen ja, dass man Allah veräppeln kann, meine mir aber ja auch oft, Gott wird schon nicht sehen. Ja, da will ich mich mal gar nicht rausnehmen. Und das ist ihm enorm schwierig gefallen. Der Unterschied zum christlichen Glauben, zum muslimischen Glauben ist nun mal der, dass man allein auf die Gnade Allahs angewiesen ist und man muss im Leben immer gucken, dass man seine schlechten Taten aufwiegt mit einer guten Tat. Jetzt hat irgendein Imam sich aber was Gescheites ausdacht, also 10 schlechte Taten, eine gute Tat wiegt es auf. Ja, das ist schon mal vorteilhaft. So hat er das vermittelt bekommen und so hat er mir das auch gesagt. Er muss halt nur gucken, dass er 10, wenn er 10-mal schlecht war, eine gute Tat hat, dann wiegt sich das auf. Aber am Ende, heißt er El-Jalal oder so, wird Gott das schon irgendwie richten und vielleicht habe ich Glück und komme ins Paradies oder auch nicht. Aber ich muss mir das erarbeiten. Das sitzt tief in den Jungs drin. Und ich habe dann gedacht, ich nehme einen Text, wo noch mal viel klarer wird, wie bedingungslos Gottes Gnade ist. Und der steht in Lukas 23, Vers 33 bis 43. Da geht es um die Kreuzigung Jesu. Und der eine oder andere mag schon ahnen, was darin vorkommt. Es sind mehrere interessante Passagen da drin. Da heißt es ja, Und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nennt, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter oder die Schächerer in der älteren Übersetzung, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie teilten aber sein Gewand und warfen das Los darüber. Und das Volk stand da und sah zu, und es spotteten auch die Obersten mit ihnen und sprachen: Andere hat er gerettet, er rette nun sich selbst, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Als aber auch die Kriegsknechte verspotteten ihn, indem sie herzutraten und ihm Essig brachten und sprachen: Bist du der König der Juden? So rette dich selbst. Er stand aber auch eine Inschrift über ihm geschrieben in Griechisch, Lateinisch und Hebräisch: Dieses ist der König der Juden. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach: Bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach: Fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise, denen wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus: Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das hat ihn noch viel mehr in Rage gebracht, kann ich euch so erzählen. Da war er dann ganz außen vor und sagt: Naja, der Linke hat es richtig gemacht. Wenn das Gottes Sohn sein soll, was er ja eh nicht verstehen kann, dann hätte er sich ja vom Kreuz selber retten können. Ja, wir wissen, Jesus wäre durchaus in der Lage gewesen, die alle platt zu machen und vom Kreuz zu steigen. Aber dann wäre es arm um uns heute. Dieser Tod Jesu Christi, dieses Blutvergießen war notwendig, um die Schuld für uns zu zahlen. Und hier wird ganz besonders klar in diesem Textpassage, dass der Schächerer, will ich ihn jetzt bewusst so nennen, mir sitzt es tief drin in meiner alten Bibelverständnis, diesen Übeltäter am Kreuz, auch so rein gar nichts tun konnte, um sich die Vergebung der Sünden seines Lebens zu verdienen. Als allein daran zu glauben, dass dieser Christus neben ihm was für ihn tun könnte. Allein sein Glaube an Jesus alleine am Ende seines Lebens hat ihn völlig unverdient vor Gott gerecht gemacht. Er bekommt dies von Jesus selbst direkt zugesprochen. Was für ein Trost. Und uns ist klar, ich bin ja jetzt auch schon eine Weile Christ, mit 15 habe ich mich bewusst für Jesus entschieden. Und da war dann oft das, du solltest aber dies und das machen, du musst deine stille Zeit machen, du musst das tun für Gott und das. Und wir hatten so eine Bewegung bei uns im Dagersheimer Jugend, da wurde viel gefordert, was man tun muss. Ich weiß nicht, wie das in eurer Jugend so war, da gab es ja noch eher strengere, die aus dem Krieg heraus geprägt viele Dinge sehr hart angesehen haben. Und die Jugend muss man züchtigen und bei der kurzen Leine halten und so weiter. Ich denke, da war das sogar noch schlimmer wie das. Wir kennen das, diese christliche Prägung, dass wir für Gott ganz viel tun müssen. Aber wenn wir diese Geschichte jetzt, die in der Bibel nun mal so dokumentiert ist, anschauen, dann ist klar, dass dieser Übeltäter am Kreuz, am Ende der letzten Minuten, letzten Stunden seines Lebens, aber auch überhaupt nichts hat tun können für sein Seelenheil. Keine Bibelstunde besuchen, keinen Gottesdienst besuchen, keine Almosen geben, keiner alten Frau über die Straße helfen oder solche guten Taten, die mir als gute Taten betiteln. Da war nichts da. Da ist nichts möglich gewesen. Ist das also so ein Fall von billiger Gnade? Ah ja, du sprichst mich gut an, der andere meckert mich an und sei dir vergeben und alles gut. Er hat dann ganz konkret, und deswegen bringe ich das auch hier rein, das Beispiel gebracht, also der Josef, hat dann Adolf Hitler vor seinem Selbstmord das Gleiche machen können und ist er auch im Paradies, während er das Leben von Millionen Menschen verwirkt hat? Ist das denn noch gerecht? Ja, das kann so sein. So schwer wir dies auch ertragen könnten, menschlich gesehen, rebelliert hier alles in uns. Aber die Bibel ist hier recht klar. Hier drin hat Josef natürlich seine größten Probleme mit und meinte, dann könnte er nach dem christlichen Glauben, wenn er da konvertieren würde, weitermachen wie bisher. Er müsse halt nur den richtigen Moment vor seinem Tod noch diesem Gott bitten, ihm zu vergeben. Er meinte das natürlich ironisch, aber letztendlich hat mich das echt ins Grübeln gebracht. Wie ist denn das? Wie leben wir oft unser Leben? Ist es nicht so, dass wir da manchmal dran denken, ja, ich habe da das gelesen und Gott hat mir das auch aufgezeigt in meinem Leben, aber heute habe ich da nicht die Kraft zu, ich mache das anders. Wir lassen uns oft in die Irre führen und versuchen. Und manchmal pocht es dann im Hinterstübeln und heißt, ich muss halt noch rechtzeitig vor Gott treten und ihn um Vergebung beten. Ihm auf jeden Fall gefällt das muslimische System besser. Da kann man natürlich kalkulieren. Eine gute Tat, 10 schlechte Taten, das kann man schön aufwiegen, wenn man da gut ist im Protokoll schreiben. Ich habe immer Zettel und Stift dabei, dann kann man das ja auch schön aufschreiben, einmal frei. Also ihr merkt, junge Menschen, die eine muslimische Prägung haben, haben ein enormes Problem mit dieser Gnade, die Gott hier aufzeigt. Einmal dieser Ehebrecherin gegenüber und jetzt auch diesem Übeltäter am Kreuz. Beide haben nicht viel getan, die haben beide gesündigt. Und beide haben die Schuld auch verdient, diese Bestrafung, die sie eigentlich erfahren sollte. Der Schächer ist ja tatsächlich auch am Kreuz gestorben, also der ist nicht verschont geblieben. In der Hinsicht musste er für seine Taten gerade stehen. Aber ihm ist vergeben worden und er hat das Paradies sehen dürfen. Ja, der Glaube an so eine bedingungslose Liebe Gottes zu uns Menschen, die in der unverdienten Gnade über unser Leben führt und uns restlos unsere Schuld vergibt, ist dem Menschen eine Torheit, habe ich dann gedacht. Was man auch wiederum in 1. Korinther 1, Vers 18 lesen könnte, heißt ja, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Wir müssen beten für diese Menschen, die gefangen sind in diesem System. Und ich möchte da nicht nur die Muslime hervorheben, es sind genauso die Zeugen Jehovas oder die verschiedene andere Prägungen, die diese Taten vor Gott ja, zu tun, hervorheben. Es ist nicht so, dass wir uns auf die faule Haut legen sollen. Also das will ich damit nicht betonen heute und da komme ich auch gleich nochmal drauf. Aber uns muss klar sein, dass wir für unsere Sündenvergebung nichts dazu tun können, außer unseren Glaube allein. Und deswegen hatte ich ja auch eingangs diesen Römerbrief so gehabt. Wir sind nur durch den Glauben gerechtfertigt. Einzig und allein durch den Glauben. Das hat der Übeltäter am Kreuz ganz klar hervorgehoben. Der hat nicht mehr tun können. Dem waren die Hände angenagelt, die Füße. Der hat nur mit seinem Mund noch reden können und mit seinem Herzen bekennen. Der hat auch nicht die ganze Schuld nochmal in der letzten Sterbesminute vor ihn getragen und gesagt, ich möchte dafür Buße tun und dafür Buße tun. Ihr merkt, so wichtig das für unser Herz und unser Seelenheil ist, oft wirklich vor Gott unsere Sünden ganz konkret zu benennen, das will ich nicht schlecht reden, ist es doch nicht notwendig, dass wir bis zur letzten Sekunde Buße tun und dann die Augen für immer zumachen. Wir müssen unser Herz rechtzeitig an Jesus Christus binden und diesen tiefen Glauben haben, dass er auch für meine Schuld gestorben ist. Außerdem können wir nicht Jesus vorschreiben, wem er die Schuld, und sei sie noch so groß, vergibt, kam mir dann. Gerade weil er dieses Adolf Hitler-Beispiel gebracht hat. Das liegt auch nicht groß dran, an uns dies zu haben. Wir erinnern uns, und das kam mir da, und es ist jetzt schön, dass du das Heft hier wieder vorbeigebracht hast. Ich habe tatsächlich den König David da. Wir erinnern uns an den König David, den ich auch hier in der Bibelstunde oft vorgetragen habe, der auch ein Sünder war. Und doch durch die Gnade Gottes als Mann nach dem Herzen Gottes von Paulus beschrieben wird. Die völlig unverdiente Gnade Gottes ist uns allen Menschen angeboten. Auch dem anderen Schächerer auf der anderen Seite des Kreuzes wäre sie zuteil geworden. Entscheiden muss sich aber jeder selbst, diese Gnade, die Jesus Christus hier anbietet, auch anzunehmen. Wir kommen daher wieder zu der Aussage Paulus aus dem Römerbrief. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Nichts können wir dazu tun. Und spannend, wie Gott so eine Bibelstunde auch vorbereitet. Ich nehme euch diesmal wirklich mit. Also das ist jetzt ja seit 4 Wochen ungefähr, weiß ich. Gucke immer einen Kalender so 4 Wochen voraus. Da ist eine Bibelstunde. Und dann kam diesen Montag noch aus dem kleinen täglichen Andachtsbüchle von den Eidlingern Schwestern. Es liegt ja manchmal aus. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch im Bäcker oder so ausliegt. Kann man mitnehmen, kriegt man mit. Kam am Montag eine ganz interessante Aussage, die sehr passend dazu ist, von Karin Wick, die mir auch aufgefallen ist in dem Zuge, die ich euch gern vorlesen möchte. Da heißt, der Teufel versucht zu verhindern, dass wir uns Gott zuwenden. Und ihm gelingt das auch bei allen, die leichtfertig die Gnade Gottes ausschlagen und sich abwenden. So gewinnen sie einen ganz falschen Eindruck von Gottes Bemühungen und versäumen das Eingeständnis der unbedingten Notwendigkeit, zu Gott zurückzukommen. Das ist nicht der Weg, den wir wählen sollten. Wir sollten Gott ernst nehmen und seine Gnade, die er uns gewährt, dankbar annehmen. Das ist immer so eine Seite, kann man super lesen, ist ein kleiner Abschnitt da davon, hat ganz viel wertvolle Aussage immer wieder drin. Manche mehr, manche weniger, aber hier ist es ganz klar. Auch hier bei diesem Josef und den anderen versucht der Teufel, sie davon abzuhalten, diese billige Gnade, wie sie es bezeichnen, anzunehmen. Das ist viel zu einfach, das kann nicht sein. Das ist nicht wahr, das ist nicht möglich, dass ein Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, damit haben die ja gar kein Problem, also die leben wie wir auch, Evolution ist für die Quatsch, aber Schöpfung, der Mensch ist geschaffen und es gibt einen Gott, damit haben die wenigsten tatsächlich ein Problem. Aber dass die Gnade so einfach ist, dass die Vergebung der Schuld so einfach ist, das ist ganz schön heftig. Und das möchte ich zu diesem Text noch ergänzen und damit auch zum Schluss oder zur Zusammenfassung kommen. Wir dürfen als Christen nicht, wie es Josef meint, weiter in Sünde leben und dann eben nur nicht den perfekten Moment verpassen, wie er gesagt hat, um Gott um Vergebung bitten zu wollen. Nein, ich denke, so soll und darf das Ganze nicht sein, unser christliches Alltagsleben. Dazu gibt es viel zu viele eindeutige Aussagen Jesu in der Bibel und auch jemand wie Paulus, Petrus, Johannes, wo es ganz klar hervorgeht. Wie Jesus auch das der Ehebrecherin sagte, dem Schächerer braucht er nicht mehr viel sagen, er hatte nicht lang zu leben, aber der Ehebrecherin sagte, sollen wir hinfort nicht mehr sündigen. Auch wenn wir das nicht immer schaffen werden, denn siehe, nochmal König David und alle anderen beschriebenen Heiligen in der Bibel, die haben das alle nicht hingekriegt. Ja, selbst schon Paulus sagt es, ja, ich will, ja, aber ich bin schwach und wir sind alle jeden Tag aufs Neue am Sündigen. Es gibt für uns Menschen, für uns Christen, keine billige Gnade, sondern nur die teuer erkaufte Gnade Gottes über uns Menschen durch den Tod und das Blutvergießen seines eigenen Sohnes Jesus Christus. Und in dem Wissen darüber werden wir auch aus Dankbarkeit und aus Liebe zu unserem Heiland immer versuchen, immer mehr und mehr durch unser Leben Jesus zu gefallen. Nicht, weil wir das tun müssen, um unser Punktekonto aufzufüllen, sondern weil es ähnlich wie in einer Beziehung ist, eine gute Freundschaft, in einer Ehe ganz normal ist. Ich möchte meinem Partner, ich habe jetzt auch schon Silberhochzeit, also ich merke, ich werde tatsächlich langsam älter, gehabt. Man will ja seinem Partner gefallen und man hat natürlich Unarten, das hat vermutlich auch jeder von euch schon, die dem anderen nicht so gut gefallen. Ja? Und manchmal trumpft man die auf, um den anderen so ein bisschen ja, zu triggern. Und ein andermal denkt man, ah, das sollte ich heute lieber lassen. Und ich versuche mich wirklich zu bessern in alle möglichen Dingen. Und manchmal klappt das super, manchmal nicht. Wir sind jeden Tag aufs Neue am Stolpern und am Straucheln. Aber wir werden das versuchen, aus der Liebe zu Jesus Christus heraus, das besser zu tun. Wenn ich es heute nicht schaffe und mir gefällt dieser Satz der anonymen Alkoholiker da besonders, heute versuche ich trocken zu sein. Nicht morgen, übermorgen 10 Jahrespläne machen. Ich muss das heute versuchen, mein Christsein, so gut es mir Jesus auf den Weg gibt, zu leben und damit zu leben, mit Jesus zu leben, auch jeden Tag. Das fällt manchmal leichter und manchmal schwerer. Ich weiß nicht, wie es bei den Rentnern ist. Die haben ein bisschen mehr Zeit, aber man sagt ja auch, die haben gar keine Zeit. Bei mir im Alltag, da läuft es unglaublich schnell vorbei, so ein Tag. Und da immer Jesus partout bei jeder Situation dabei zu haben, ist schwer. Und dann auch nicht zu straucheln, umso schwerer. Aber mir ist klar, dass Jesus trotzdem immer da ist. Und dass seine Gnade auch über jeden einzelnen Tag einfach zählt. Der Alltag ist schon schwer genug und dieser tägliche Glauben daran ist schwer genug hinzubekommen. Und ich glaube, er bedingt auch ein tägliches Knien und Bitten um Vergebung vor Gott. Und ich möchte es daher als Aussage und als Appell an uns alle geben, dass wir daher diese für uns alle unverdiente Gnade der Vergebung tagtäglich annehmen, aufs Neue, nicht ablehnen, sondern sie leben möchten. Wenn Gott sie erteilt und warum sie so einfach zu haben ist, ist Gottes Sache allein. Und doch ist es, wie wir an dieser Geschichte vom Josef merken, gar nicht mal so leicht. Also jemand wie ich, der so lang schon im Glauben ist und denkt, ja, eigentlich ist es leicht, ich lebe davon und ich bin froh und dankbar darüber, dass ich weiß, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, meine Schuld ist bezahlt. Ich habe die Gewissheit, ich komme ins Paradies. Anderen fällt es nicht so leicht. Und daher ist es auch eine Torheit und wirklich nicht so einfach für alle anderen. Und ich denke, ich finde es immer toll bei euch, ihr bringt es am Anfang immer, wir möchten für die Person und die Person und die Person beten. Lasst uns das auch diese Woche in die Gebetszeit mit hineinnehmen, für Menschen zu beten, denen es so unglaublich schwer fällt, diese Gnade und diese Liebe Gottes uns Menschen gegenüber, die uns in dieser Bibel beschrieben ist, annehmen zu können, dieses Geschenk annehmen zu können, ist für manche eine riesige Hürde. Sehr, sehr schwer. Das ist mir bei den Jungs jetzt ganz besonders bewusst geworden. Bin nächsten Montag wieder da. Ich bin gespannt, was Gott mir aufzeigt, was ich dann als dritten Step auf das jetzt drauf, weil der Josef ist immer noch dabei, habe ich gelesen, ist Montag wieder dran, da weiter anknüpfen kann und ihm vielleicht das noch näher bringen kann und darf, dass er Jesus Christus und die Liebe Gottes, die ihm ja auch offen dasteht, eher annehmen kann. Amen. Ich bete nur mit uns. Herr Jesus Christus, tatsächlich fällt es uns Menschen oft überhaupt nicht leicht, dieses Geschenk anzunehmen, dich um Vergebung zu bitten und zu glauben, dass du, Herr, alles getan hast, was notwendig ist, damit wir mit dir eines Tages im Paradies vor Gott stehen dürfen. Dass dein Kreuzestod unsere Schuld gezahlt hat, ein für alle Mal. Und auch wenn es der Teufel uns immer wieder einzureden versucht, wir sind nicht gut genug, mach dies, mach das, setz dich mehr ein und tu das, das ist alles Quatsch. Herr, zeig uns das immer wieder auf, wo wir du uns tatsächlich korrigieren möchtest, so wie auch bei der Ehebrecherin, wo wir besser nicht mehr sündigen, um uns selbst zu schaden, sondern wo wir dir mehr tun können, um dir Ehre zu geben, auch durch unser Leben. Und ich bitte dich jetzt ganz besonders für Josef und all die anderen Jungs, die im Gefängnis immer wieder von dieser Liebe hören, die du uns Menschen entgegenbringst, dass sie diese annehmen können. Das, Herr, kannst nur du machen, ihre Herzen und ihren Verstand öffnen, dass man das annehmen darf. Das lege ich dir hin und ich danke dir, dass wir gleichzeitig wissen dürfen, dass du ja weltweit Prediger eingesetzt hast, die dein Wort verkündigen, von dieser großartigen Liebe, von diesem Gnadengeschenk berichten und ganz viele Menschen sich auch diesem öffnen. Und mir danke, Herr, dass du uns ja dafür und leidest und uns in deinem Wort auch so vieles mitgegeben hast, das uns darin Kraft gibt und uns stärkt. Und so möchten wir auch eins deiner Lehrverse eben miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.